Jesus Christus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Amen. Mit dieser Botschaft aus dem Philipperbrief wollen wir uns einstimmen und sammeln, um das Evangelium des Karfreitags zu hören. Wir hören zunächst das Lied 85, O Haupt voll Blut und Wunden, und wir laden ein, die Strophen 1 bis 4 zu singen.
Thank you.
Lasst uns beten. Bekennt dem Herrn eure Sünde, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit ist ewig. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir bekennen vor dir, dass unsere Erkenntnis nicht ausreicht, um die Tiefe deiner Liebe zu erfassen, die du uns im Leiden und Sterben deines Sohnes entgegenbringst. Sei uns gnädig und erbarme dich über uns. Lass den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus uns nicht zum Ärgernis oder zur Torheit werden. Gib dem Wort vom Kreuz Macht über unser Leben, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den, der für uns gestorben ist. Amen. In Fortsetzung unserer Predigtreihe zur Passionsgeschichte über das Evangelium nach Lukas hören wir aus Lukas 23 die Verse 33 bis 56. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mittendurch und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Es war auch ein Mann da namens Josef. Obwohl Mitglied des jüdischen Rates, war er ein vorbildlicher und gerechter Mensch. Er hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht zugestimmt. Er stammte aus der jüdischen Stadt Arimathäa und lebte in der Erwartung, dass Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Dieser Mann nun ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Noch nie war jemand darin bestattet worden. Das geschah am Freitag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, folgten Josef. Sie sahen das Grab und waren dabei, als der Leichnam von Jesus hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und beschafften sich wohlriechende Salböle. Doch den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt. Amen. Liebe Gemeinde, in dem Bericht des Lukas-Evangeliums über die Kreuzigung Jesu werden viele verschiedene Menschen erwähnt. Und sie stehen in vielen verschiedenen Weisen zu Jesus. Manche stehen ihm gegenüber, manche stehen ihm zur Seite, manche sind nur schaulustige Mitläufer. Der Bericht über die Kreuzigung Jesu stellt an uns die Frage, wie fest stehen wir zu unserem Glauben an Jesus Christus? Wie stehen wir zu Jesus Christus? Wobei zu dieser Frage auch diese immer hinzukommt, wenn Menschen sich so verhalten, wie es die Menschen unter dem Kreuz Jesu tun, wie reagieren wir darauf? Fragen wir diejenigen, die Jesus ablehnen, warum sie dies tun? Preisen wir mit denen, die zu Jesus stehen, Gottes Liebe zu seinen Menschenkindern? Betrachten wir die verschiedenen Menschen und ihre Stellung zu Jesus. Als erstes sind da die Soldaten. Jesus bittet Gott, ihnen zu vergeben, da sie nicht wissen, was sie tun. Gottes Gnade gilt also auch den Menschen, die einfach ihren Befehlen nachkommen. Die Soldaten verlosen die Kleider Jesu untereinander. Der Gewinner freut sich über seinen Gewinn, denn er bringt ihm durch den Verkauf der Kleider ein kleines Zusatzeinkommen. Auch Spott haben die Soldaten für Jesus übrig. Sie sehen nur seine Hilflosigkeit am Kreuz. Das Beispiel des Verhaltens der Soldaten fragt uns, stehen wir Jesus als gedankenlose, auf ihren Gewinn bedachte, ihn verspottende Befehlsempfänger gegenüber? Oder erkennen wir die Einzigartigkeit seines Sterbens, das allein für uns geschieht? Dann, liebe Gemeinde, sind da die zwei Verbrecher, die links und rechts von Jesus gekreuzigt werden. Der eine hat für Jesus auch nur Spott und Hohn übrig, wobei man den Eindruck hat, dass er sich vielleicht doch durch Jesus Rettung in letzter Minute erhofft. Der andere bekennt sich zu seiner Schuld, hat Respekt vor Gott und vor dem unschuldigen Leiden Jesu. Er erkennt Jesus als den König der Juden an, der seine Herrschaft antreten wird. Ihm sagt Jesus seinen Eintritt ins Paradies zu. Das Paradies galt nach jüdischem Glauben als Aufenthaltsort der verstorbenen Frommen in der Zeit zwischen ihrem Tod und der allgemeinen Auferstehung am Ende der Welt. Das Beispiel des Verhaltens der Verbrecher Jesus gegenüber fragt uns, erkennen wir unsere Erlösungsbedürftigkeit? Bekennen wir uns zu unserer Schuld? Sehen wir, dass Jesus Christus der Weg ins Paradies ist, der Weg zum Leben? Auch das Volk findet Erwähnung. Die Menschen, die sensationslustig und doch irgendwie unbeteiligt bei der Kreuzigung anwesend sind. Das Verhalten des Volkes fragt uns, wie sehr geht uns menschliches Leid noch zu Herzen? Oder sind wir abgestumpft gegenüber all den Nachrichten von Terror und Krieg und Not aus aller Welt. Setzen wir uns dafür ein, dass Jesu Gebot der Liebe zum Mitmenschen bei uns Erfüllung findet? Als besondere Gruppe aus dem Volk werden die Ratsmitglieder, die regierenden, führenden Männer des jüdischen Volkes erwähnt. Sie erkennen an, dass Jesus anderen geholfen hat, verspotten ihn aber auch angesichts seiner eigenen Hilflosigkeit. Die Ratsmitglieder, die Traditionalisten, die keine Veränderung im Glaubensleben wollen, erkennen in Jesus nicht den von Gott gesandten Retter. Das Verhalten der Ratsmitglieder fragt uns: Sind wir offen für die Erneuerung, die Reformation unserer Kirche auch heute noch? Lassen wir Jesus Christus unseren Retter sein, der uns auch heute noch aus einem Leben im Alltagstrott herausführen will, zu einem lebendigen, sinnvollen Dasein? Als nächstes, liebe Gemeinde, wird uns die Reaktion des römischen Hauptmanns auf den Tod Jesu berichtet. Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Darauf reagiert der römische Hauptmann mit dem Bekenntnis: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Als Gerechter wird bezeichnet, wer sein Leben ganz nach Gottes Willen lebt. Wie kam der römische Hauptmann dazu, dieses Bekenntnis abzulegen? Hatte er sich schon vorher mit Jesus und dem jüdischen Glauben befasst? Oder soll seine Gestalt uns zeigen, dass nun alle Welt, dass nun jeder Mensch und nicht nur die Juden erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist? Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel, der das Allerheiligste vom übrigen Tempel abtrennte und hinter denen nur die obersten Priester treten durften, deutet in die gleiche Richtung. Durch Jesus Christus haben alle Menschen Zugang zu Gott. Und auch die Sonnenfinsternis, die dem Tod Jesu vorangeht, zeigt, dass der ganze Kosmos, die ganze Schöpfung von dem Tod Jesu betroffen ist. Das Beispiel des Verhaltens des römischen Hauptmanns zu Jesus fragt uns: Erkennen wir, bekennen wir Jesus als wahren Gerechten, der auch für uns die Gerechtigkeit vor Gott bewirkt? Halten wir fest an der reformatorischen Erkenntnis, dass uns allein der Glaube, allein an Jesus Christus vor Gott gerecht macht? Wir also allein durch unseren Glauben an Jesus Christus vor Gott stehen, als hätten wir unser Leben immer nach seinem Willen gelebt? Ähnlich beeindruckt wie der Hauptmann von Jesu Tod, von seinem Gottvertrauen im Augenblick, im Angesicht des Todes, sind die Schaulustigen, die der Evangelist Lukas erwähnt. Sie schlagen sich zum Zeichen ihrer Schuld an die Brust und kehren tief betroffen von dem Geschehen in die Stadt und in ihren Alltag zurück. Ihr Verhalten fragt uns: Wie betroffen sind wir eigentlich noch vom Tod Jesu? Hat uns der Karfreitag noch etwas zu sagen? Oder nehmen wir ihn einfach so hin? Verändert der Tod Jesu uns dahin, dass wir uns in unserem Alltag mehr darum bemühen, nach Gottes Willen zu leben, aus Dankbarkeit für das Opfer, das Jesus am Kreuz brachte? Die nächste Gruppe von Menschen, liebe Gemeinde, die der Evangelist Lukas erwähnt, sind die Freunde Jesu. Als Freunde werden sie zumindest in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel, die dieser Predigt zugrunde liegt, bezeichnet. In der Übersetzung der Zürcher Bibel werden sie als alle, die ihn, Jesus, kannten, bezeichnet. In der 2017 neu herausgegebenen Lutherbibel lautet der Vers 49: Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Man muss diesen Menschen zugutehalten, dass sie sich sicher auch aus Angst davor, selber als zu Jesus gehörend erkannt und verfolgt zu werden, von dem Geschehen fernhielten, nicht wagten, näher zu kommen. Aber diese Gruppe von Menschen stellt an uns die Frage, auch ganz im Sinne der verschiedenen Übersetzungen: Wie stehen wir zu Jesus? Sind wir seine Freunde? Kennen wir ihn gut? Oder sind wir eher entfernte Bekannte von ihm? Als Freunde wären wir regelmäßig mit ihm in Kontakt, mit ihm im Gespräch, durch Gebet und Bibellesung und Gottesdienstbesuch, wenn uns diese erlaubt ist. Wobei in diesen Zeiten durch das vom Coronavirus bedingte Versammlungsverbot viele neue, der modernen Technik entsprechende Möglichkeiten geschaffen wurden, eigentlich mehr denn je und immer und überall mit Gottes Wort und somit mit Jesus Christus als dem Mensch gewordenen Wort Gottes in Kontakt zu sein. Haben wir Kontakt zu Jesus? Als Freunde würden wir auf seinen Rat hören, würden wir für ihn einstehen, wenn er seine Ratschläge für ein sinnvolles Leben von anderen, wenn diese Ratschläge von anderen missachtet werden. Als Freunde würden wir ihn so gut kennen, dass wir wissen, dass wir uns immer und überall auf ihn verlassen können. Sind wir nur entfernte Bekannte? Kennen wir ihn zwar, weil wir mal was von ihm gehört haben, aber uns nicht um besseren Kontakt bemüht haben, dann entgeht uns viel. Uns entgeht die liebevolle Zuwendung, die wir durch unseren Freund Jesus Christus bekommen. Wobei es in einer Freundschaft auch Freundschaftsdienste gibt, liebe Gemeinde. Freundschaft bedeutet gegenseitiges Geben und Nehmen. Einen Freundschaftsdienst, nämlich den einer würdigen Bestattung, bekommt Jesus selbst von einem wahren Freund, nämlich von Josef von Arimathäa, geleistet. Aus seinem festen Vertrauen darauf, dass mit Jesus Christus Gott begonnen hat, seine Herrschaft aufzurichten, nimmt er allen Mut zusammen, stellt sich gegen die anderen Mitglieder des Hohen Rates, geht zu dem verhassten und gefährlichen römischen Statthalter Pontius Pilatus und erbittet Jesu Leichnam für die Bestattung. Und ohne Rücksicht auf die jüdischen Reinheitsvorschriften, die ihm verbieten, den Tempel zu betreten, nachdem er sich mit Blut verunreinigt hat, bestattet er Jesus. Josef tut, wozu ihn die Freundschaft mit Jesus verpflichtet, obwohl er sich damit selbst isoliert. Die Person des Josef von Arimathäa stellt an uns die Frage: Bist du bereit, auch mal was für deinen Freund Jesus zu riskieren? Bist du bereit, auch einige Mühe auf dich zu nehmen, um deinem Freund Jesus zu dienen? Aus dem Kreis der Freunde Jesu werden die Frauen ausdrücklich erwähnt, da sie es sind, die dann die ersten Zeuginnen der Auferstehung Jesu werden. Sie sind es, die dann am Ostermorgen zum Grab gehen, den Stein vor dem Grab weggerollt finden und von zwei Engeln die Botschaft erhalten: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Die Frauen können bezeugen, dass Jesus tot ist. Sie erfahren, dass er wieder lebendig ist. Jesu Tod, dessen wir heute am Karfreitag gedenken, befreit uns, die wir an ihn glauben, von aller Schuld. Jesu Tod versöhnt uns, verbindet uns mit Gott. Deshalb gilt auch für uns: Jesu Tod und Jesu Auferstehung befreit uns zum Leben, befreit uns von allen Mächten, die uns ängstigen wollen, von aller Schuld und auch vom Tod. Liebe Gemeinde, wie fest stehen wir zu unserem Glauben an Jesus Christus? Wie stehen wir zu Jesus Christus? So hatten wir zu Beginn gefragt. Auch dieser Karfreitag fordert uns auf, lädt uns ein: Steht zu Jesus Christus. Lasst euch durch ihn zum Leben befreien. Auch dieser Karfreitag sagt zu uns: Jesus steht zu dir. Jesus starb für dich, damit du leben kannst. Amen. Wir hören das Lied Nummer 98 und laden ein, alle drei Strophen mitzusingen. Lasst uns beten. Heiliger, allmächtiger Gott, als dein Sohn am Kreuz schrie, als der Vorhang im Tempel zerriss, da war alles zu Ende. Du aber, Herr, hast in deiner unendlichen Macht und Gnade aus dem Tod neues Leben erweckt. Jesu Blut hat für unsere Schuld gesühnt. Sein Wort hat eine neue Gemeinde zusammengerufen. Sein Geist gibt Kraft zum Glauben, Lieben, Hoffen. Herr, unser Gott, weil du von Ewigkeit her voller Erbarmen bist, rufen wir dich an für alle Menschen in Not, für die Armen und die Arbeitslosen, für die Alten und die Verzweifelten, für die Kranken und Sterbenden, für die Hungernden und Gefangenen, für die von Krieg und Ausbeutung Gequälten, dass alle Frieden und Gerechtigkeit finden. Weil du von Ewigkeit her ein starker Gott bist, rufen wir dich an für alle Menschen, die Macht und Verantwortung tragen in den Regierungen und Parlamenten, in der Verwaltung und im Gericht, in Familie und Schule, in Wissenschaft und Wirtschaft, dass die Herrschenden dem Leben dienen und nicht dem Tod, dass sie ihre Grenzen erkennen, dass ihr Tun, wenn es böse und gottlos ist, ein Ende findet durch deine Macht. Weil du von Ewigkeit her ein treuer Gott bist, bitten wir dich um Frieden für dein Volk Israel und rufen dich an für deine Kirche in aller Welt, dass sie dein Wort ohne Menschenfurcht sagt, dass sie sich nicht kaufen lässt durch Ehre und Einfluss, dass sie den Armen nachgeht und die Reichen ermahnt, dass sie den verwirrten Gewissen hilft und den Wahnsinn auf Erden durch deine Wahrheit vertreibt. Weil du, heiliger und allmächtiger Gott, von Ewigkeit her unser Gott bist, der uns ins Leben gerufen und für sein ewiges Reich erwählt hat, danken wir trotz aller Gefahr für deine Gnade und loben trotz aller Angst deinen herrlichen Namen. Wir leben, weil du es willst. Wir sterben, wenn du uns rufst. Wir glauben, weil wir dich kennen. Wir hoffen, weil du uns liebst. Mit allen Geschöpfen auf dieser Erde sagen wir dir, heiliger Gott, Dank. Dank, Ehre und Ruhm sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns miteinander beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Zum Abschluss hören wir zwei Verse des Psalm 103. Und wir laden ein, wiederum die Verse 1 und 2 des Psalm 103 mitzusingen.